Ja, liebe Manuela, auch von mir einen herzlichen Gruß. Ich glaube, du bist jetzt im Stream dabei. Wir haben die Tage telefoniert und es zeichnete sich schon ab, dass es mit der Manuela irgendwie bergab geht. Erkältung, Erkältung, am Ende ist es dann tatsächlich Corona. Und Manuela sagte dann so, ja, dann kann ich am Sonntag mit mir zusammen singen. Weil es dann digital, sie singt und sie singt mit. Corona bringt schon außerordentliche Blüten hervor. Was dann passiert, dass eine Lobpreisleiterin dann von der Konserve mit sich zusammen singt, den Herrn zu preisen. Aber damit wird es auch wieder heilig, weil darum geht es, den Herrn zu preisen. Ja, ich habe das nochmal hier vorgeholt. Zukunft. Zukunft als ein Kernwort heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wie findet eigentlich Gemeinde ihre Zukunft? Wie geht es dir mit dem Thema Zukunft? Wie geht es dir mit der Zukunft der Gemeinde? Machst du dir manchmal Gedanken, was ist die Zukunft der Gemeinde? Machst du dir manchmal Sorgen? Bist du vielleicht auch zuversichtlich für die Gemeinde? Wie geht es dir? Das ist ein ganz elementares Thema. Unsere Welt wird momentan durchgeschüttelt. Und hat man gedacht, oh, nach Corona, was heißt nach Corona? Gibt es einen nach Corona? So hat es sich angefühlt, ich habe es auch gedacht. Und irgendwie sind wir dann doch wieder ganz schön drin. Und nur weil am Montag ganz viele Sachen fallen, glaube ich, dass ganz viel Wunschdenken auch da drin ist. Irgendwo ist dieses Ding da. Und vor allen Dingen ist dieses Ding in der Ukraine da. Die Welt wird da auch nicht nur durchgeschüttelt, sie wird massiv verändert. Zukunft. Was heißt das für uns als Gemeinde? Wie geht es für uns als Gemeinde weiter? Ich habe mit der Perspektive 22 etwas gesagt, was wesentlich mehr ist als eine Idee. Es ist eigentlich, möchte ich es in einem Wort beschreiben, es ist mehr ein Echo. Was ist angekommen? Irgendwo ist wieder Gehalt von dem, was Gott tut, was Gott spricht. Wenn es um Zukunft geht, ist vielleicht das Beste, was du tun kannst, zuzuhören. Gott zuzuhören. Herr, was sagst du? Was sagst du? Und so ist auch Perspektive 22 zu verstehen, etwas aufzunehmen von dem, was Gott sagt, was Gott tut, ist zu formulieren. Denn was ein ziemlich dünnes Brett ist oder auch ein Boden, der nicht wirklich trägt, das sind menschliche Ideen. Was haben wir denn für Ideen für die Zukunft? Wie machen wir denn das? Kann man viel machen und ich habe auch gerne Ideen und es gibt auch manch gute Idee, aber was trägt, ist Gott. Er ist der Fels, ist sein Wort, sind seine Ideen. Zukunft, wie beantwortest du den Blick für die Zukunft? Ey, mit der Gemeinde wird das Gutes passieren, also bin ich gut drauf. Oder mit der Gemeinde ist das nicht gut und der geht weg und das ist schlecht. Und das sind auch Dinge, die auf mich wirken, aber es ist die große Gefahr, dass man sich ganz viel von Umständen und Menschen prägen lässt und beeinflussen lässt, statt von Jesus Christus selbst, der doch Gott der Herr ist, der doch der Eigentliche ist. Und darum geht es in dieser Predigt, sich solide zu gründen, biblisch zu gründen, wie gehe ich denn mit dem Thema Zukunft um? Und es ist eine Predigt von zwei, deswegen habe ich hier oben eine kleine 2 hingemacht, Zukunft hoch 2. Heute heißt die Predigt, wie baut Gott Gemeinde? Wie baut Gott Gemeinde? Und am nächsten Sonntag wird es eine Folgepredigt geben, die wird heißen, wie baut Gott Gemeinde mit dir? Wie baut Gott Gemeinde mit dir? Ist praktisch anzuwenden, weil heute sind wir mehr so in einer grundsätzlich biblischen Betrachtung und am nächsten Sonntag dann mehr so, wie kommt das bei dir an? Was heißt es für dich? Die Predigten gehören also zusammen. Und so will ich jetzt mal in das Thema einsteigen. Und ich gucke gerade mal kurz hier. Und wenn wir vielleicht nochmal den Lesungstext, wenn wir den vielleicht nochmal hier an die Wand werfen könnten. Genau. Genau. Lieber Beamer, schau mal, ob du das da mal hinschmeißen kannst. Dann möchte ich das nochmal lesen. Es ist nicht der Predigtext in dem Sinne, aber es ist eben ein Text innerhalb des Themas. Also, wer ist nun Apollos, heißt es in 1. Korinther 3, ab Vers 5. Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ist dir beim Vorlesen etwas aufgefallen? Ich habe es versucht, so ein bisschen zu betonen. Gottes. Das ist schon gut, dass wir mitarbeiten, und dazu sind wir auch gerufen, dass wir in seinem Weinberg, in seinem Reich mitarbeiten. Aber der eigentliche Akteur, der eigentliche Eigentümer, der eigentliche Architekt ist Gott der Herr. Da kann man durcheinander kommen. Kann sich vielleicht denken, oh, was müssen wir jetzt machen? Welche Ziele müssen wir definieren? Und dies und das und jenes und so. Aber eigentlich ist der entscheidende Punkt, wenn du Gott dienen möchtest, wenn du sein Reich bauen möchtest, bei ihm anzukommen. Herr, was willst du denn? Was hast du dir denn gedacht? Ich lese euch mal eine Kernbibelstelle aus Matthäus 16 ab Vers 15 vor. Es ist eine Schlüsselbegegnung, worum es im Leben, Menschenleben gibt. Erkennst du Christus Jesus oder erkennst du Christus Jesus nicht? Diese Situation zwischen Jesus und Petrus. Ich lese vor. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, also Jesus, ne, er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, Klammer mein Jünger, Klammer zu, dass ich, wer ich sei. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist so ein Ding. Im Katholischen ist daraus dann geworden, dass das dann Petrus und Nachfolger Petri, Papst und so. Aber ich würde mal sagen, der Felsen ist nicht ein Mensch. Ziemlich unsolide für einen Herrn, auf einen Menschen zu bauen. Nur auf diesen Felsen, die Christuserkenntnis. Das ist Christus, das ist der Felsen. Darauf zu bauen. Und dann sagt Jesus, werde ich meine Gebeine bauen. Werde ich meine gebauen. Beamer, hallo, hier, Täufling. Ja. Leute, schmeiß noch mal kurz den Text bitte ran. Die können wir ruhig noch ein bisschen stehen lassen, weil es wirklich etwas ist, was die Predigt fast ein bisschen wie zusammenfasst. Ne? Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, Gott tut es. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Was heißt das? Was heißt das für dich? Wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ist Jesus treu in seinen Worten? Tut Jesus das, was er sagt? Kann Jesus das tun, was er sagt? Vielleicht denkst du, blöde Frage, aber denkst du auch so? Fühlst du auch so für die Gemeinde? Wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, zu sagen, Jesus, wenn einer sein Wort hält, dann bist du es. Wenn einer tun kann, was er sagt, dann bist du es, Jesus. Ich vertraue dir und am besten noch zu sagen, Jesus, und hier ist meine Hand, hier ist meine Füße, ich bin dabei. Das machen wir zusammen. Es ist manchmal ein wichtiger Punkt, das zu sortieren, wer ist Gott und wer bin ich? Deswegen, wenn ich diese Frage habe, wie baut Gott Gemeinde, oft wird dann von Ideen geredet und Kreativität ist nicht schlecht. Ne? Kreativität ist eine total feine Sache. Aber wenn du mit Jesus, wenn du mit dem Herrn unterwegs sein willst, ist es total gut, dich biblisch zu gründigen. Es gibt viele gute Argumente, viele tolle Sachen. Aber was sagt denn Gott selber? Was sagt denn die Bibel? Und wenn du Gott verstehen willst, wenn du mit ihm mitbauen willst, ist die erste Eigenschaft, ne, ich sage Eigenschaft, nicht Gabe, Eigenschaft ist vielleicht Demut. Du bist Gott, und du kannst tun, was du willst. Ich bin nicht Gott und ich bin auf dich angewiesen. Das ist eine total gesunde Einstellung. Boah, steile These. Ich lese dir mal einen Satz aus Johannes 15, Vers 5 vor. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Predigt hat im Vorfeld ganz schön in mir gearbeitet, weil sie schon, ich möchte sie jetzt eine Eckpfeilerpredigt bezeichnen. In diesen Zeiten musst du echt extrem mit dem Thema Zukunft umgehen. Ich habe das Thema nicht gewählt, weil ich jetzt nicht gedacht habe, ach Mensch, was kannst du mal erzählen? Sondern es ist ein Ding, was uns echt beschäftigt. Unser Land wird verändert, wir werden verändert, wir werden konfrontiert. Boah, wie sieht Zukunft aus? Jeder ist mit Veränderungen, jeder ist mit Ängsten, mit Zerbrüchen und. konfrontiert. Und wir natürlich auch als Gemeinde, und natürlich haben wir als Gemeinde auch Probleme. Natürlich haben wir auch als Probleme. Und dann, wie geht dann Zukunft? Wir müssen das beantworten. Und gut, wenn wir nicht ein paar Ideen haben, einen tollen Download, ein tolles Buch im Regal, sondern toll, wenn wir bei Jesus ankommen und wirklich die Bibel in die Hand nehmen, uns darauf gründen. Denn das hat Verheißung. Das hat Verheißung. Und dann ist das eins der besten Dinge, wenn du deine Zukunft, wenn wir als Gemeinde unsere Zukunft gewinnen wollen. Wir werden demütig vor Gott und lassen ein Wort auf uns wirken, das heißt, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder Matthäus 5, Vers 36, auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Du denkst, naja, die Haare sind auch nicht so richtig mein Thema, ist nicht so das Ding. Gibt vielleicht auch den einen oder anderen unter uns, der sagt, so viele Haare habe ich auch nicht, das war ein Thema von gestern, ich bin heute auf anderen Themen unterwegs. Aber Gott mahnt uns, nicht weil er uns runtermachen will, niemals. Gott ist jemand, der erhöht, der ermutigt, der liebt, der heilt, der rettet, der vergibt, der gerade verhindert, dass du nicht das ernten musst, was du gesät hast. Gott ist ein Retter. Wenn Gott sowas sagt, sagt er das, damit wir nicht in die Irre gehen, damit wir nicht sinnlos leben. Gott ist ein Freund, Gott ist ein wirklicher Freund, wenn er uns das sagt. Deswegen muss man mal schauen, was nehme ich mir denn für die Zukunft vor? Mache ich mir für ein Ziel oder XYZ? Das so zu tun, wie wir geschaffen sind und wie Gott es gesagt hat. Reden wir mal über Ziele für die Zukunft und so weiter. Jakobus 3, Abvers 13, da heißt es, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Haben tolle Pläne und Ziele. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und das oder dies tun. Demut. Willst du die Zukunft gewinnen und gestalten, ist Demut ein guter Berater. Einfach weil die Bibel es so sagt. Nicht, weil ich da eine Meinung habe, das ist nicht das Entscheidende, sondern weil die Bibel es so sagt. Also, wenn wir Zukunft gestalten, Zukunft verstehen wollen, demütig zu sein. Er baut die Zukunft. Er ist Gott, er ist der Felsen. Ist das ein Aufruf zur Passivität? Nein. Aber die Frage, wer ist der Erste? Wer sagt uns, was die Zukunft ist? Wer gibt uns das Geleit? Ist das eine Arbeitsgruppe, die sich ein paar tolle Gedanken gemacht hat? Oder ist es der Herr selber? Etwas, was ich mir zutiefst für uns als Gemeinde wünsche und was ich in meinem Dienen im Reich Gottes unterstützen möchte, ist das, dass das, was wir singen, unsere Realität ist. Wir singen dann, Jesus ist der Höchste, du bist mein Leben, du bist der Größte, wow, du bist der Herr. Aber Gott ist das nur etwas wert, wenn das auch in unserem Herzen ist. Von Lippen, ein tolles Lied, braucht er nicht. Da hat er die Engel, die können das viel besser. Aber wenn wir das von Herzen meinen und vor allen Dingen leben, dann ist das echter Lobpreis. Lobpreis wird hier im Herzen definiert oder auch gewertet. Daher kommt der Wert von Lobpreis. Nicht nach dem Instrument, nicht nach dem, wie toll sieht die Lobpreisleiterin aus oder wie modern ist das Lied gut. Das sind alles nette Faktoren. Eine Diane Zetschke von Hillsong finde ich auch nett. Eine wirklich herausragende Lobpreisleiterin von Hillsong und. Aber es macht es nicht aus. Deswegen können wir hier auch singen, wenn die Manuela nur digital dabei ist. Weil die Manuela nicht der Punkt ist, sondern der Punkt ist, was ist die Musik in deinem Herzen? Das ist der eigentliche Punkt. Und das macht dann auch Lobpreis aus. Ich will ein ganz kleines Zeugnis einflechten. Gott hat mich mal sehr überrascht. Ich bin ein gefürchteter Zeichner, aber ich bin noch etwas Schlimmeres. Ich bin ein gefürchteter Musikant. Etwas, was ich noch schlechter kann, ist Musikinstrumente bedienen. Zum Beispiel eine Gitarre. Und dann habe ich, schon ein paar Jahre her, da hat Gott zu mir gesagt, spiel mir ein Lied auf der Gitarre. Da das kann er nicht ernst meinen. Aber da hat er das wieder gesagt. Und dann habe ich, damals war ich noch Student, und dann habe ich mir von meinem Kumpel eine Gitarre ausgeliehen und die stand da in meinem Zimmer. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, okay, wenn Gott das will, dann ist darin der Wert schon begründet, auch wenn ich den Sinn nicht verstehe und mir auch nicht vorstellen kann, dass das irgendwie günstig wäre. Dann habe ich das getan. Dann habe ich diese Gitarre genommen und ich war allein, also ich habe niemanden damit belästigt. Ne? Und dann habe ich diese Gitarre so gespielt, wie ich das eben mal so dachte und es eigentlich mehr als Taktinstrument benutzt. Ja? Also, und dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, dass es Gott gefallen hat. Warum? Weil ich so zu ihm gekommen bin, wie ich bin, in meiner Schwachheit zu ihm gekommen bin. Und das war genau der Punkt. Ist es echt? Bist du schön angezogen, schön geschminkt und was ich was und so weiter und singst schön und so? Das sind alles keine negativen Sachen und so. Aber eigentlich ist das Herz. Kommst du als die zu mir, fragt dich der Herr, die du wirklich bist und zeigst dich mir so. Und das ist eine Art von schön für ihn, was schön bedeutet, Echtheit. Weil alles andere, was dann heilig, rein und so weiter, das hat er ja am Kreuz geschaffen, aber die große Frage an jeden Menschen auch, kommst du als der, der du wirklich bist? Bist du in dieser Aufrichtigkeit? Das Aufrichtigkeit ist ein anderes Wort. Wenn du in der Bibel liest, hast du manchmal Bibelstellen, da wird entweder Demut oder Aufrichtigkeit übersetzt. Ist es diese Echtheit? Ist es diese Klarheit, in der du zu Gott kommst? Okay, das ist einfach ein kleiner Ausflug zum Thema Zukunft, dass wir als die zu Gott kommen und nach Zukunft fragen, die wir wirklich sind. Und denke, die meisten werden das Bibelwort kennen, das da heißt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wenn Gott dich als demütig befindet oder uns als Gemeinde als demütig befinden sollte, sind wir ziemlich gut aufgestellt, weil dem Demütigen gibt Gott Gnade. Gut, sich da vielleicht neu drin zu üben oder das sich neu zu besinnen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir irgendwie großartig arrogante Menschen in unserer Gemeinde hätten und so, aber es geht mir jetzt so von der Aufgabe her. Wir müssen Zukunft beantworten, wir müssen Gegenwart verstehen, Zukunft finden und Demut ist dabei eine herausragende Größe. Der zweite Punkt für Zukunft. Was will Gott für die Zukunft? Was will Gott? Vor ein paar Jahren gab es mal eine Initiative, wo man viele Ziele gebildet hat. Ich habe mir das erzählen lassen von Michael, zum Beispiel auch von anderen, hat man sehr viele Ziele aufgebaut. Kann man ja machen. Es gibt verschiedene Arbeitsweisen in Gemeinde Jesu Christi, aber im Ganzen ist nicht wirklich was geworden. Gut, ein paar ausgebrannte Leute, es gab schon Früchte, ne? Das ist jetzt nicht umsonst gewesen. Also, es hat nicht wirklich weitergeführt. Immer eine große Gefahr, dass man viel plant, macht und tut und das ist aber eigentlich nicht substanziell, weil die Frage ist, was kommt in der Realität an und womit baut man dann wirklich Zukunft? Und hier wieder der Punkt zurückzukommen, Jesus, Gott, Herr, was willst denn du? Und dann haben wir etwas, dann steht in der Bibel extrem viel geschrieben, was Gott will. Wenn Gott mit Menschen spricht, spricht er mit ihnen als Geschöpfe. Wenn jemand in seine Nachfolge tritt, ist er sein Jünger und darf sich auch als Arbeiter und als Knecht verstehen. Und die erste Frage ist nicht, die Gott dann den Menschen stellt, was willst denn du? Auf der Ebene des Kindes, wo wir auch zugerufen sind, Kinder Gottes zu sein, da fragt Gott auch, was willst du? Auf der Ebene des Freundes fragt Gott auch, wie geht's deinem Herzen, was willst denn du? Ja? Aber wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen, ist die erste Frage, Jesus, was willst du denn? Und das auch nicht irgendwie vielleicht prophetisch überhöht zu verstehen, es gibt einzelne begabte Geschwister, die vielleicht eine Idee haben, was Gott wollen könnte, sondern er sagt, werdet wie die Kinder. Und wer lesen kann, der kann in der Bibel unheimlich viel finden, was Gott möchte. Und das Erste, und das steht auch unheimlich viel von seinem Willen, nimm mir mal eine Konkordanz und guck mal, wie oft Wille Gottes in der Bibel vorkommt. Wenn Gott seinen Willen äußert, meint er das dann auch so? Natürlich. Wir können uns also auch Gedanken machen, was wollen denn wir? Aber erstmal ist es total gesund zu fragen, Gott, was willst denn du? Und er hat geschrieben, was er möchte. Und ich sende mal ein paar Beispiele. Das ist nicht abschließend, das kann man wirklich erweitern. Er möchte eine Gemeinde haben. Und das heißt dann auch Leib Christi. Er möchte eine Gemeinde haben. Und ich lese mal ein paar Verse aus 1. Korinther 12. Das ist ein Auszug. Das ist jetzt kein fortlaufender Text, sondern es sind aus 1. Korinther 12 einige Verse. Und schau mal dieses mit der Frage, was möchte der Herr? Was möchte er? Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Du allein bist mit dem Herrn unterwegs, hoffentlich, aber mit anderen zusammen unterwegs zu sein, ein Leib zu sein. Und dann weiter, nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Ja? Solche und solche Glieder, aber nötig füreinander. Wir brauchen einander. es soll zusammen sein. Und weiter, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib, jetzt guckt, keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Das ist etwas, was Gott sich wünscht, dass die Glieder füreinander sorgen, sich einander helfen. Wir als Gemeinde, in deiner Begabung, in deiner Art, in deinem Menschsein, du für andere da bist und andere für dich da sind, wir so zusammen sind. Ich hatte am Freitagabend ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war bei einer Aufführung, bei einer Tanzaufführung meiner Tochter Sarah. Ich hatte eigentlich so eine kleinere Veranstaltung erwartet und wusste nicht wirklich, was auf mich zukam. Und habe dann mitgekriegt, in Eckloffstein, da muss, glaube ich, jedes Mädchen tanzen. Oder auch im Umfeld, 50 Kilometer, keine Ahnung. Das war so ein echtes Ding. Da waren bestimmt so 100 Mädels und 2 Jungs am Tanzen. In verschiedenen Gruppen. Und dann haben die Peter Pan so in verschiedenen Etappen gemacht. Und dann gab es eine Sache, wo mich Gott stark angesprochen, Gott stark, manchmal mehrere Punkte, wo Gott mich angesprochen hat, aber es gab einen Punkt, wo er mich angesprochen hat, mir ein Bild gezeigt hat. Und das war eine Situation, das waren so ungefähr 20 Mädels, würde ich sagen, die haben eine Figur zusammengebildet. Und die haben ein Rad gebildet. Ja? Stell dir das so vor, dann stell dir so 5 Mädels vor, die so praktisch in einer Reihe stehen, sich so an der Hüfte so fassen, so, und dann so 2, 3, 4 und praktisch so ein Rad bilden und dann haben die sich so gedreht als dieses Rad und sie haben das in einer ziemlichen Harmonie getan, möchte ich sagen. Man hat wirklich eine Einheit gemerkt, ja, dass sie als diese 20 Mädels zusammen eine Einheit gebildet haben und sich dann in diesem Rad so gedreht haben. Und ich habe plötzlich eine besondere Schönheit gespürt und etwas, was Gott liebt, hat Gott mir gezeigt. Dass wenn mehrere Menschen zusammenkommen, oder das, was er sich wünscht, da kommen mehrere zusammen und bilden ein größeres Ganzes. Ja? Es gibt auch dieses Wort, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Vielleicht hast du das schon mal in einem Fußballstadion gesehen, wenn diese Laola da ist, ja? Dass die Menschen dann so aufstehen und so machen, da geht da so eine Welle durchs Stadion. Ne? Und da entsteht ein Bild, das könnten Einzelne nicht tun, sondern durch die Gesamtheit entsteht ein größeres Bild. Und dass es etwas ist, was Gott sich wünscht, dass etwas, ein Größeres entsteht, was ihn verherrlicht. Denn dass die Ganzen so zusammen eine Einheit bilden, wo kommt das denn her? Sie haben zugehört, sich lehren lassen. Der Einzelne hat sich zurückgenommen, es geht jetzt nicht um mich. Ich gebe mich hin für das Größere, ich mache das mit den anderen zusammen. Und es entsteht ein Größeres, eine besondere Schönheit. Ich kenne das auch zum Teil, muss ich auch sagen, aus der Gemeindearbeit, wenn ich merke, mehrere Menschen, mehrere Geschwister kommen zusammen und bilden eine höhere Einheit in Liebe. Ja? Dass es mehr ist als eine Arbeitsgemeinschaft, dass es etwas von Freundschaft bekommt, wo der Geist Raum findet, weil man versöhnt ist miteinander, weil Liebe nicht nur ein Wort ist, sondern substanziell ist. Ne? Dass etwas Höheres entsteht. Und das ist etwas, was Gott will und etwas ist, was natürlich dann eine massive Kraft hat, Zeugnis für Jesus auch nach außen zu sein. Was möchte Gott noch? Gott möchte, dass seine Gemeinde sich unterscheidet von der Welt. Dass seine Gemeinde heilig ist. Dass du und ich sich anders verhalten, anders sprechen, anders miteinander umgehen, anders mit Geld, mit Worten, Sexualität, mit Macht umgehen, als es die Leute um uns herum tun. Gott möchte einen Unterschied. Und dann werden wir Salz und Licht unter anderem. Etwas, was Gott deutlich gesagt hat. Christen, die das vergessen, haben wirklich schlechte Karten. Haben wirklich schlechte Karten. Was will Gott? Jesus sagt, ey, wie wir beten sollen, dann gibt es das Vaterunser. Und vielleicht bist du total gewöhnt, das Vaterunser zu hören. Aber es ist interessant, was Jesus sagt. Vaterunser, alle zusammen, geheiligt werde dein Name, du bist oben und gut. Dein Wille geschehe wie im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ja, aber Jesus, kurze Zwischenfrage. Ey, da kann nicht überall der Wille geschehen. Ich meine, der ist so gut, der Wille des Vaters ist so gut, dass Jesus pauschal empfiehlt, dass der geschehen soll, der Wille. Sagt am Anfang der Bergpredigt. Und dann geht die Bergpredigt weiter. Und dann kommt irgendwann eine Passage, die ich nicht gerne lese. Aber es ist immer gut, nicht um die Bibelstellen rumzulesen, die einem in der Bibel nicht gefallen oder vielleicht zu herausfordernd sind, sondern sie mindestens stehen zu lassen. Es gibt die Christen, sogenannten Christen, die von Jesus hören, ich habe euch nie gekannt. Und was ist der Punkt, warum sie das hören? Ich lese aus Matthäus 7, ab Vers 21. Es werden nicht alle, spricht Jesus, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also mit Prophetie umgegangen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Befreiung getrieben, haben wir nicht in deinem Namen Machttaten getan, also Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Aua, was ein Ding. Weil die Leute, die mit Jesus hier im Konflikt kommen, das sind keine Heiden. Das sind welche, die religiös in Gemeinde unterwegs gewesen sind. Und was ist das Problem? Sie haben verpasst, den Willen des Vaters zu tun. Das ist kein Appell, tue alle Gebote, sonst kommst du in die Hölle. Das ist ein Appell auch an mich. Oh, was ist denn genau der Wille des Vaters? Gibt es religiöse Meinungen? Gibt es etwas, oh, das haben wir als Gemeinde immer so gemacht und all das, was dich speist? Oder ist es wirklich die Bibel? Ist es Gottes Wort, wo du fragst, Gott, was ist wirklich dein Wille? Und wenn wir nach Zukunft fragen, ist deswegen der nächste entscheidende Punkt nicht die große Idee, das tolle neue Buch aus Amerika oder hast du nicht gesehen, sondern die nächste wieder nicht Begabung, sondern die nächste Eigenschaft ist Gehorsam. Herr, was sagst du? Und ich bin jemand, der interessiert ist zu fragen, Gott, was sagst du? Ich predige diese Predigt und es ist bestimmt ein Stück weit Schwarzbrot, aber unsere Zukunft als Gemeinde zu finden, ist eben auch Schwarzbrot und ist echt wichtig. Und es gibt zum Teil, es gibt diese und jene Äußerungen über die Zukunft oder Meinungen und so, ist okay, aber ich möchte mit dieser Predigt dazu helfen, zu ermutigen, es biblisch zu beantworten. Und das ist zuerst der Blick auf den Chef, auf Jesus Christus. Das ist nicht der Pastor, keinesfalls. Auch ich bin nur ein Leiter in der Gemeinde, bestimmt ein Zentraler, aber Gott sei Dank mit anderen zusammen unterwegs. Ich bin hier nicht der Chef. Jesus Christus ist der Herr, nach dem wir suchen müssen. Und wir müssen gehorsam sein. Und das heißt zuhören. Gehorsam klingt in deutschen Ohren so, oh, hart, Soldat. Nein, Gehorsam ist jemand, der, Jesus, was sagst du? Ich höre dir gerne zu. Wenn du ein Bild von Gehorsam haben möchtest, empfehle ich dir das Bild einer Maria, die zu den Füßen Jesu sagt, zu den Füßen Jesu sitzt und sich Zeit nimmt, ihm zuzuhören. Das ist die Ebene von Jüngerschaftsgehorsam, der was wirklich weiterbringt. Was möchte Jesus noch? Und ich könnte das sehr, sehr, sehr lange ausführen. Ich mache es kurz. Jesus möchte zum Beispiel, das Älteste eingesetzt werden. Jesus möchte, dass es Diakone gibt. Jesus möchte, dass wir uns als Gesendete verstehen. In Matthäus 28 heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Appell. Man könnte auch sagen, ein Befehl. Vielleicht ist dieses Wort für dich schwierig, aber wenn Jesus das tut, ist es immer mit Liebe, ist es immer mit Sanftheit und einer großen Fürsorge für dich verbunden. Und ich sage, ja, es darf solche Appelle Jesu Christi geben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich nach Zukunft frage, gibt es so viel, was der Herr längst beantwortet hat, weil es schwarz auf weiß in der Bibel geschrieben steht. Zum Beispiel, ihr sollt heilig sein. Zum Beispiel, ihr seid gesendet. Oder eben andere Dinge, ihr sollt ein Teil meines Leibes sein. Es gibt so viel, was Gott schon gesagt hat, weil manche stehen dann vor Zukunft, oh, ich weiß ja gar nichts. Wer sagt mir, was der Zukunft ist? Und er hat so viel schon gesagt. Und wenn jemand ein Quell von Zielen, ein Quell von Zukunft, ein Quell von Plänen ist, dann muss es Jesus sein. Ist er es nicht, wird etwas herauskommen, was nicht substanziell ist, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, was dich in die Irre oder uns gegen die Wand führt. Wir brauchen ihn als den Ersten. Der dritte Punkt. Womit baut Jesus Zukunft? Womit baut Jesus seine Gemeinde? Womit? Und die erste Antwort, die ich sagen möchte, mit seiner Kraft, mit seinem Geist. Womit baut der Herr Zukunft? Mit seiner Kraft, mit seinem Geist. Deswegen ist die Offenheit und das Gebet, nach ihm zu fragen, das Erste, um dass diese Kraft in uns kommt. Denn er ist in Sanftmut und Freundlichkeit unterwegs. Ein Mensch, der sich nicht nach ihm ausrichtet, auch ein Christ, der sich nicht nach ihm ausrichtet, nicht offen ist, wird nicht einfach diese Kraft da reinfahren und was ich was mit ihm tun. Sondern es braucht diese Offenheit, dieses Vertrauen, weil er in Sanftheit ist. Weiter, womit baut Gott seine Zukunft? Mit Lehre, dass er Lehre gibt. Denn das, ich habe ja schon ausgeführt, dass die Bibel eine herausragende Rolle bei der Zukunftsfrage stellt und die muss natürlich vermittelt werden. Gut, wenn wir sie selber lernen und lesen, aber eben auch, dass Lehre stattfindet. Hier im Gottesdienst, im Hauskreis, in der Zweierschaft, in verschiedener Weise, auch mancher Download, manche Predigt kann einem da aus dem Internet helfen und so, aber dass Lehre wirklich stattfindet, dass wir gelehrt sind, dass wir nicht in unseren eigenen Ideen und Mutmaßungen unterwegs sind, sondern dass wir Jünger sind, dass wir Jünger und Jüngerinnen sind, die sagen, Herr, was willst du mit mir tun? Was möchtest du mit mir tun? Und deswegen sage ich mal, dass das Nächste ist, wenn du Zukunft gestalten möchtest und wir, als Drittes Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit, Dank hat empfangen, hat sich ausgestreckt, war offen und hat empfangen. Und mit Dankbarkeit. Ich selber staune immer wieder, wie wenig Gott letztendlich von uns möchte. Weil er Dinge tut. Im Hebräer heißt es sogar, wir sind berufen, in seinen Werken zu wandeln. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als jetzt habe ich mal eine Idee, wir machen einen Workshop und dann gucken wir mal. Sondern wenn ich in seinen Werken wandle, ist es mehr so, jetzt setzen wir uns mal hin, wir beten, wir hören auf ihn und schauen, was er schon getan hat und docken in den Werken an, die er getan hat. Denn wenn du im Reich Gottes unterwegs bist, ist einer meiner Arbeitsansätze, ich schaue, ich bin maximal der Zweite, weil er hat schon Dinge getan, in seinen Werken zu wandeln. Wie denkst du, hast du manchmal einen Blick, dass die Zukunft leer ist? Oder ist er längst schon da, hat schon längst Dinge getan? Und das ist ja auch der Sinn, wo er sagt, dass ich kein Fleisch vor ihm rühmen soll. Weil Ruhm heißt, ich habe etwas Großes vollbracht. Aber er hat schon etwas vollbracht, nicht nur am Kreuz, sondern auch weiter. Und dann sagt, okay, du hast getan, ich docke an, ich gehe da mit dir weiter. Womit tut er das noch? Dass er dich und mich beruft. Er ist ein lebendiger Gott, der spricht. Er hat eine persönliche Sicht, er hat eine persönliche Strategie für dein Leben. Gott steht nicht leer vor einer Gemeinde oder vor einem Menschenleben. Gott hat eine Sicht und er hat das schon vor Jahren angefangen, was er in deinem Leben getan hat, was er dir gegeben hat. Und die Frage ist, lässt man sich rufen? Der erste Adressat, wenn man Gott dienen möchte, ist deswegen auch nicht die Gemeindeleitung oder der Pastor. Der erste Adressat ist Jesus Christus selbst. Weil du ihm nachfolgst. Herr, was möchtest du, dass ich für dich tue? Er ist der Eigentliche, um den es geht. Kein Gemeindeprogramm, auch keine Perspektive 2022. Schau, was das in deinem Herzen macht, wo dein Platz ist. Der Erste ist immer Jesus. Und wenn aus dieser Verbindung Jesus und du nichts rauskommt für die Zukunft, dann liegt da das Problem. Weil er hat etwas für dich. Weil er hat in Freude und Weisheit, in Liebe dich erdacht und dann auf die Erde kommen lassen. Da ist der Quellpunkt für deinen Sinn, auch wo du dich einbringen kannst, wo du gedacht bist. Ach, wenn ich jetzt wüsste, was ich für Gaben habe. Weil natürlich schenkt Gott auch Gaben. Und es gibt natürliche Gaben, vielleicht kannst du mit Geld umgehen, vielleicht kannst du auch gut kochen oder XYZ. Das sind gute natürliche Gaben, die total super sind in Gemeinde. Dann gibt es die geistlichen Gaben, ob sie jetzt Prophetie heißen oder Leitung heißen oder Heilungsgebet oder was weiß ich. Da gibt es verschiedene Gaben. Und dann weißt du vielleicht nicht genau, was deine Gaben sind. Aber weißt du, was ich weiß? Ich weiß, dass du eine Geschichte hast, ein Gesicht hast. Was meine ich jetzt damit? Ich möchte euch zwei Zeugnisse sagen. Weil immer wieder die Sache ist, oh, ich weiß ja nicht, wie Gott mich gebrauchen kann. Ich möchte euch zwei Zeugnisse sagen. In einer vorherigen Gemeinde gab es eine Frau. Und die haben etwas sehr Schreckliches erlebt. Die haben den Verlust eines Kindes erlebt. Der Vater hat leider ein Kind beim Rückwärtsfahren überfahren und ist gestorben. 4, 5 Jahre alt. ein Megadrama, ein Megadrama. Und man will das jetzt nicht weiter ausführen. Jeder hat eine Idee, was das mit der Familie gemacht hat und all diesen Geschichten. Kann Gott das gebrauchen? Kann Gott das gebrauchen? Kommt eine andere Frau in die Gemeinde, hat ihren Mann verloren. Die Frau ist knapp 40 Jahre alt. Der Mann ist weit vor der Zeit gegangen. Echtes Drama, echt schlimm. Und wenn jetzt diese beiden Frauen zusammenkommen, könnte es sein, dass die Witwe geworden ist, bei dieser Frau, die das Kind verloren hat, ein ganz anderes Verständnis finden kann. Ein Vertrauen, ey, die kann mich verstehen, die weiß, was Leid ist, die weiß, was dieses Grauen ist. Und wenn diese Frau, und das ist wirklich so, es ist keine Theorie, was ich hier erzähle, es ist real, es ist ein Zeugnis. Wenn diese Frau, die dieses Kind verloren hat, ich bin selber Vater, ich habe es ein Glück nicht erlebt, aber ich habe mal einen Moment gehabt, wo ich den Schatten gespürt habe, wie es aussehen kann, wenn ein Kind stirbt, dein eigenes Kind. Und wenn diese Frau, die das Kind verloren hat, sagt, aber ich glaube an diesen Jesus Christus. Ich glaube, dass Gott hilft, dass er ein Retter ist. Was hat diese Frau für eine Zeugniskraft, dieser anderen Frau, die diesen Mann verloren hat, zu sagen, es macht Sinn, weiter zu glauben und nicht aufzugeben. Boom. Ja, ist, ne? Natürliche und geistige Gaben, Halleluja. Aber Gott ist Gott. Und auch bei dem, was in deinem Leben zerbrochen ist, kann Gott Starkes mit tun. Ja? Woher kommt die Idee, dass Leid so fruchtbar sein könnte? Weil Gott spricht. Ich habe so vielen Menschen davon erzählt mittlerweile, dass ich in jungen Jahren meine Mutter verloren habe, als ich 14 war. Und ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich einen Vertrauensbonus bei Menschen habe, bei denen was kaputt gegangen ist im Leben. Weil sie mir vertrauen, okay Mike, du weißt, wie sich Schmerz anfühlt. Ich vertraue, ich höre dir zu. Ich glaube, ich habe das Vertrauen, du könntest mich verstehen. Zweitens, ich habe von einem Gesicht gesprochen. Ich bin vor Jahren auf einem Seelsorgeseminar gewesen. Und dann kommen, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ziehst dich zurück, du hast deine Stille, du hast dies, dann gibt es vielleicht mal eine Lehre. Und dann gibt es auch die Sache, dass jemand erzählt, was ist vielleicht eine Not, unter der er besonders leidet. Und dann gab es dort eine Frau, die war ungefähr mein Alter, und sie war tief verletzt und zerbrochen wegen ihrer Beziehung zu ihrem Bruder. Und zwar eine Geschichte, dass sie immer wieder das Herz ihres Bruders gesucht hat und er hat sie immer abgelehnt und gekränkt. Und es war ein tiefer Schmerz. Und es gab so eine Kleingruppen, die gebildet wurden und wir waren in einer Gruppe und dann hat sie das erzählt und es hat mir das Herz zerrissen. Es hat mir ein Stück das Herz zerrissen. Weil ich mit meiner Schwester auch so umgegangen bin. Ich war ein echter Scheißbruder, eine ganze Reihe von Jahren und habe dann, als ich Jesus kennengelernt habe, das irgendwann begriffen und bin dann umgekehrt und heute sind wir so ein Stück weit ein Herz und eine Seele. Meine Schwester Tina, vielleicht kommt sie irgendwann auch mit mir vorbei und wir sind einander eine Freude. Ehre Jesus Christus 100%. Aber als diese Frau das bei diesem Seminar erzählt hat, da habe ich mir das gespürt und ich habe sozusagen die andere Seite mal gefühlt. Und das habe ich auch meiner Schwester angetan. Und dann bin ich nach dieser Einheit zu dieser Frau hingegangen und habe gesagt, es tut mir so leid, was du erlebt hast. Ich fühle mit dir. Und ich wäre so stolz, wenn du meine Schwester wärst, habe ich zu ihr gesagt. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, du siehst genauso aus wie mein Bruder. Als ich hier reinkam, habe ich gedacht, mein Bruder sitzt da. Und hat Gott das besonders gebraucht, mein Versagen oder wie ich eben aussehe, um dieser Frau einen besonderen Trost zuzusprechen. Und das hat ihr total gut getan. Wir sind bei dem Thema Zukunft, ne? Hab tiefe Zuversicht und Glauben, dass Gott dich gebrauchen kann. Nicht, weil dir irgendein toller Lehrer was gesagt hat, nicht, weil du irgendwo ein tolles Programm von, was weiß ich, was ich gelesen hast oder so, sondern weil Jesus sich was gedacht hat bei dir, weil Jesus was mit dir anfangen kann, weil Jesus dich senden kann. Ich könnte dir noch eine Sache erzählen, wie ich mal geschickt unpünktlich war und Gott daraus Großes gemacht hat, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Manfred kriegt schon Bauchschmerzen, das alles so lange dauert hier. Genau, und, aber ich hoffe, ich, genau. Also, kurze Zusammenfassung und Schlusswort, weil auch Manfred soll heute es gut gehen und dass du das Essen noch genießen kannst. Ne? Wenn wir nach Zukunft schauen, ist es vor allen Dingen unsere Haltung wichtig. Nicht, dass wir uns hier oben gedacht haben, sondern dass wir eine Demut haben, dass wir auf Jesus gucken. Er ist der Erste. Jesus, was tust du oder hast du schon getan? Das Zweite, dass wir ihm wirklich zuhören. Prophetisch zuhören, Halleluja, es lebt eine ganze Menge in unserer Gemeinde, finde ich toll. Aber vor allen Dingen in die Bibel schauen. Was er will, hat er ganz viel geschrieben. Und wenn Gott der Herr was aufschreibt, was er will, dann sollten wir dem erstmal zuhören. Zuhören ist das Erste eines Knechtes Jesu, einer Magd Jesu, eines Jüngers. Das Erste, zuhören und dann tun, was er sagt. Und das Dritte, bei Zukunft, dankbar zu sein für das, was er tut, was er schon getan hat und das dann weiter anfangen. Wenn du auch nach Endzeit fragst, lies mal Matthäus 24, 25. Die Kerndefinition ist nicht Verstand. Hast du die Zeit richtig verstanden? Die Kerndefinition ist nicht, bist du wirklich richtig klug und so und hast dich richtig gut abgegrenzt gegen Antichristen. Die Kernkompetenz für die Endzeit ist Treue. Das ist das, wonach er fragt. Treue. Ich bin treu gewesen mit dem, was der Herr mir gegeben hat. Daraus was zu tun. Und damit ist das die beste Empfehlung. Ja, lasst uns zusammen in die Zukunft gehen, lasst uns mutig sein, lasst uns auf Jesus schauen, sein Wort wirklich lesen, es teilen, darüber sprechen, zusammen beten. Lasst uns nicht auf Menschen schauen, was sie Gutes oder Schlechtes tun, sondern lasst uns wirklich Jüngerinnen und Jünger sein. Das ist zukunftsträchtig. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment der Stille haben.